wir müssen noch ein bisschen warten, weil Miki muss noch
die
Sternkolumne wegschicken.
Alles gut, das ist kein Problem. Kein Problem.
@stern.de.
Wieso, aber er steuert, ich dachte immer, er steuert Halaschka fern über sein iPad.
Ja, mach ich ja auch. Mach ich ja auch. Aber sehr jetzt.
Schöne Vorstellung.
Seit Jahren schon. Der Mann hinter Stefan Halaschka. Miki Beisenherz.
So, heißt er nicht Steffen?
Steffen, ja. Also wenn ich ihn steuern möchte mit iPad, wäre schon mal ganz gut, dass ich ihn zumindest nicht Stefan nenne, ne? Wobei, das erinnert mich ja wieder so ein bisschen an meinen Kumpel Ralf Möller, als ich mit ihm bei Grill den Hänsler war. Oder wie Ralf Möller sagte, schlag den Hänsler. Was er in so einem Insta-Video dann gesagt hat, hier Leute, ich bin heute hier in Köln bei einer Aufzeichnung. Das wird gefilmt und später ausgestrahlt. Wo du denkst, ach guck an, ja, ist
so
richtig.
Macht man das.
Und dann,
heute.
Wir sehen uns später, also Leute, wir sehen uns bei Schlag den Hänsler. Und dann sitze ich mit ihm in der Sendung, sag mal, Ralf, du weißt aber schon, wie die Sendung heißt. Ja, Digga. Ja, weil du hast gesagt, was habe ich denn geschrieben? Weil der hatte dann bei Insta auch so drunter geschrieben, dann und dann läuft das im Fernsehen. Ja, was habe ich denn geschrieben? Ja, Schlag den Hänsler, ach so. Ja. Und dann hat er ihn in der Sendung einmal Stefan genannt. Mir ist einfach alles egal. Es ist ihm einfach alles egal.
Da seid ihr Brüder im Geiste, oder?
Darf ich kurz sagen? Liebe Hörer, ja. Lieber Hörer, Sie merken an dem Intro, es ist Länderspielpause.
Ja.
Wir möchten nicht darüber reden, wir müssen darüber reden, wir werden darüber reden.
Ja.
Für alle Statistiker, es ist Dienstagmorgen um 9 Uhr. Heute Abend spielen wir. Leute, haltet euch fest.
Wir spielen ja schon wieder.
Ich sag euch, die Kneipen werden leer sein. Die Leute sind nicht im Restaurant. Sie gucken alle Spanien gegen Deutschland.
Ja,
das Spiel um den Gruppensieg in der Nations League. Und da habe ich mal einen Quiz an euch beide.
Ja.
Was passiert denn, wenn wir Gruppensieger werden?
Ja, dann
Darf ich es versuchen?
Ja, versuch's.
Darf ich es als Streber von Fußball MML versuchen? Also ich glaube, zum einen, wir kommen zum Endrundenturnier. Ja, das gibt doch dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, Final Four oder sowas. Ich versuch's jetzt einfach mal. Also ich glaube, wir sind aber, sollten wir über die Gruppe die WM-Qualifikation verpassen, zumindest für die Playoffs direkt qualifiziert.
So wird es sein.
Ja, keine Ahnung.
Na, ganz ehrlich, also diese Nations League, die hat sich im Grunde genommen ja sowieso in dem Moment komplett erledigt, als wir nach einer Minderleistung nach der anderen es trotzdem qua Regularium nicht fertig brachten, abzusteigen. Da war doch allen Beteiligten klar, das ist völlig egal, was wir machen. Wir können hier nicht rausfallen und wir können auch nicht ausreichend gewinnen, um nicht zu einem großen Turnier zu fahren. Also kommen wir da hin, gucken uns das an, da wird gespielt und es ist eigentlich egal. So.
Ich glaube, wir stehen nach insgesamt 2 Siegen aus 10 Spielen kurz davor, das Ding zu gewinnen.
Ja, es kann ja wirklich sein. Das war aber auch mein Gefühl. Das war wirklich so das Gefühl, guck mal, jetzt stehen wir ja richtig gut da.
So. Wir sind wieder wer.
Wir sind wieder wer.
Das war doch im Doppelpass war das doch die These. Seit 10 oder 12 Spielen hat die Nationalmannschaft nicht verloren. Sind wir wieder Favorit auf die Europameisterschaft?
Das ist ein bisschen so. Die Nations League ist ein bisschen irgendwie das Armin Laschet der Turniere, ne? Ist ein bisschen lahm, aber irgendwie wird man es auch nicht mehr los.
Ja.
Full Metal Laschet.
Ja, aber zumindest hat man bei der Nations League noch dann und wann das Gefühl, dass da irgendwas klappt, ne? So.
Ja, aber wieso? Er hat ja recht. Die Nations League ist im Umgang mit Corona in etwa so abgeklärt wie Armin Laschet.
Das ist absolut richtig. Also, ich glaube sogar heute hat doch Franz Josef Wagner über das Länderspiel sogar geschrieben. Also Quintessenz, ich möchte nicht, dass ihr fahrt. So. Naja, aber wie gesagt, Franz Josef Wagner ist ja nicht selten der Dorfirre, der die Wahrheit spricht. Und er hat dann im Grunde genommen im Kern es ja nur zusammengefasst, dass es eigentlich ein absolutes Unding ist. Überall schießen die Neuinfektionen hoch, alles wird dicht gemacht und inmitten dieses Zyklons aus purer Scheiße wird aber dann einfach heiter Bundesliga, wollte ich schon sagen. Ja, ein bisschen Bundesliga ist auch, aber wird ein bisschen UI-Cup gespielt, als wäre nix. UI-Cup, genau. Ja. Das ist der UI-Cup.
Ich habe jetzt schon den Titel für die Folge Nations League, der FUI-Cup.
Ja, so, bitte. Genau. Sehr gut.
Freunde.
Ja.
Man kann ja, wenn ihr wollt,
ja,
auf den Ausgang des Spieles heute Abend wetten. Wie würdet wir, weil wir gerade unseren Partner Betway,
ja,
oha, hier mit einführen wollen,
ja,
ganz kurz etwas Werbung machen. Und wenn ihr jetzt auf euren Instinkt vertraut, was glaubt ihr denn, wie das Spiel heute Abend ausgeht?
Ganz kurz, nur weil es gegen Spanien geht. Habt ihr das, und es geht um Wetten, habt ihr das mitbekommen von dem Typen, der, nachdem Ramos ist ja im letzten Spiel der Rekordnationalspieler Europas geworden mit 177 Spielen,
ja, ja,
gegen die Schweiz. Und er hat vorher 25 Elfmeter am Stück geschossen und verwandelt. Und deswegen hat ein Typ darauf gewettet, ja, dass er auch im Spiel gegen die Schweiz einen Elfmeter bekommt.
Hätte er ja gar nicht so viel.
Und verwandelt.
Ach so.
Dann hat, ja, dann hat Ramos aber beide, die er bekommen hat, verschossen. Und der Typ hat 2.500 Euro verloren.
Ja, so, ach so, er hat es ja nicht verloren, er hat es nicht bekommen.
Ja, er hat es aber verloren.
Streng genommen.
Müssen wir korrekt sein.
Oder?
Müssen wir korrekt sein.
Nee, so, also dieser Mann auf jeden Fall, können wir ja mal sagen, hat auf seinen Instinkt gehört. Und ja, eigentlich war der ja auch richtig.
Nein, war falsch.
Aber das Ramos...
Der war falsch. Hast du ja gemerkt, der hat ja nichts gekriegt.
Nein, er hat auf die Zahlen gehofft.
Ja.
Und er hat vielleicht gegen seinen Instinkt gehandelt. Weil, ja, vielleicht hätte mein Instinkt gesagt, irgendwann geht jede Serie zu Ende.
Ja.
Ja, das wissen die bei Netflix spätestens seit Skyline. Ja. Aber... irgendwann geht jede Serie zu Ende und da muss man doch sagen, ich wette gegen Sergio Ramos und deswegen wette ich heute Abend gegen die Tristesse und sage 2-1 für Deutschland, wir werden Gruppensieger und den Fui Cup holen wir auch noch nach Hause, wir sind wieder wer.
Bitte.
So.
Ja.
Und
nee, ich tippe auch 2-1 für Spanien und damit ist dann für Deutschland, würde ich sagen. Und dann ist auch jede Diskussion im Keim erstickt und es ist völlig klar, wir sind wieder wer. Und jetzt kriegen wir auch wieder richtig Bock auf die Nationalelf und alles ist wieder gut.
So.
So.
Dann tippe ich auch 2-1 und sage, Jogi Löw bleibt für immer
Bundestrainer. Jogi Löw, besser Mann. Besser Mann, habe ich
bleibt
immer gesagt.
Bleibt für immer Bundestrainer.
Jogi Löw, der muss dann auch noch den FC Bayern
übernehmen. Ihr könntet das Ganze bei Betway.com, also bei Betway, tatsächlich heute Abend wetten. Betway ist nämlich einer der führenden Anbieter für Sportwetten, bietet ein breites Angebot an Sportarten und Märkten. Das heißt, ihr könnt natürlich auf das Länderspiel heute Abend tippen, aber auch Bundesliga, La Liga, Premier League, E-Sports, alles, was sozusagen das Wettherz begehrt. Es geht um Vertrauen, es geht um Instinkt und es geht um echten Nervenkitzel. Lest euch mal ein, betway.com. Denkt dran, Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Jawohl.
Eine Frage noch. Kann man dort auch, wie bei den Bookies in England, auf Trainerentlassungen wetten? Oder kann man, ich würde seit Sonntag darauf wetten, dass Ralf Rangnick wirklich der nächste Nationaltrainer wird? Das ist meine Wette.
Okay.
Also, oder es ist Wette. Ja eigentlich ist ja meine kühne These.
Könntest du, die machen wir gleich, könntest du zum Beispiel, wenn du das anfangen würdest, 150 Euro Neukundenbonus bekommen, viele tolle Möglichkeiten, das zu wetten. Ob man das genau wetten kann, weiß ich nicht. Aber das werden wir feststellen. Seid ihr bereit, Freunde? Könnt ihr noch?
Ja, wir können noch.
Könnt ihr noch?
Ja, noch können wir.
Hamburg, Berlin, könnt ihr noch?
Wir können.
Ja. Ich versuche so ein bisschen Eventcharakter mit reinzubringen, jetzt wo man ja nicht mehr auf die Bühne kann, ne?
Ja.
Okay, dann Musik bitte. Ich weiß nicht, warum ich mir ausgerechnet jetzt gerade einen Fischermann reingetan habe.
War wirklich nicht intelligent.
War nicht so richtig schlau von mir.
Ich übernehme das mal.
Ja?
Hier ist der Alf Möller von Fußball MML. Hier ist Wayne Schlegel. Einfach nur, um in der Community komplett gegen Spaß zu schütten.
Dann ist wirklich, dann, ja, also ich erwarte, wenn wir jetzt gerade schon bei Wayne Schlegel sind, ich erwarte heute am 100. Geburtstag von Pumuckl, dass Wayne Schlegel bei Twitter ein Foto von Petra Pau einstellt. Wenn das nicht geschieht, ist das nicht mehr mein Wayne Schlegel.
So.
Und so viel zum Thema Twitter-Appeasement und gib ihm, ne? Also dann,
und hier kommt er, das alte Arschloch von dem EW. Der Meister Eber.
Mike Nöcker.
Und ich begrüße meinen Pumuckl. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ach, danke. Ich wollte nämlich sagen, Mike Nöcker, der Mann, der seit 2 Wochen daran arbeitet, bald Servus TV zu übernehmen. Oder zumindest eine der Talkrunden im Hangar.
Voll
oder
warum,
wie Micky Beisenherz es nennt, das ist wirklich mein Ausdruck der Woche, Telegram das Musical.
Ja, das ist ja wirklich unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Ey. Wenn Manfred Spitzer in einer Runde plötzlich der einzig Normale ist, dann weißt du, da hast du es wirklich mit einer sehr komischen Sendung zu tun.
Ja, ja, ja. Ja, die spielen mit hängendem Spitzer und einer Doppelacht.
Ob früher wohl Witze gemacht worden sind mit seinem Namen.
Das ist ein ganz Spitzer, meinst du?
Ich habe gestern an der Tankstelle mir einen Kaffee geholt morgens. Und ich war eh schon guter Laune, aber die Dame, die mich bedient hat, die heißt Frau Liebezeit.
Oh.
Oh, das war das. Das ist wirklich, das hat mich durch den Tag getragen.
Das ist doch wirklich schön.
Ja, nach diesem Wochenende, wo man ja sagen muss, was ist eigentlich mehr Thema? Dass Leon Goretzka die Nationalmannschaft übernehmen wird im Mittelfeld? Oder dass dieses Drecksspiel nie hätte stattfinden dürfen?
Tja,
So. Ich sag ja, alle Impfdosen für den Fußball, damit endlich mehr Testkapazitäten wieder für den Pöbel frei werden.
Das ist absolut richtig.
Oder?
Ja. Aber das war wirklich interessant. Wie hatte die Bild-Zeitung geschrieben? Wir haben gegen Corona-Kranke gespielt. Oder so.
Ja, aber fassen wir den Wahnsinn doch mal zusammen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, ja? Was vielleicht auch nur zu 90% zutreffen mag. Aber ich habe ja die Vorberichterstattung mir angeschaut und dann auch das ganze Spiel. Es gab also 5 positive Corona-Fälle im Teamhotel der Ukrainer in Leipzig. Aber das Gesundheitsamt oder wer immer da reingehen musste, ist nur hingegangen und hat quasi an der Rezeption gefragt, gab es denn Kontakte zwischen den Spielern? Ja. Wo man sich sagt, naja, ist ja ein Mannschaftshotel, wenn dann eine Delegation von 40 Leuten absteigt, auf sehr engem Raum, wird es auch Kontakte geben. Ja. Und dann sagten die Ukrainer, wie man sich eben so eine ukrainische Delegation vorstellt, niet. So, nein. So, ja. War die Aussage, nein, wir hatten keine, diese 5 waren quasi isoliert, wir haben sie jetzt isoliert, es kann keine Neuansteckung im Teamhotel gegeben haben. Dann gibt der Mann von dem Gesundheitsamt oder was auch immer das war, ein Interview mit dem ZDF und sagt, wir können nicht mehr machen, wir müssen da auf das Wort der Ukrainer vertrauen.
Na, also bitte.
So, und was passiert?
Hör mal, du klingst ja schon wie Hunter Biden, ne? Oh, der kleine politische
Witz. Nicht schlecht.
Der politische Witz.
Der kam aber wie so. Aber so, und dann spielen sie dieses Spiel, was voll auch, obwohl es diese Fantasie Nations League ist, komplett überflüssig ist in Zeiten wie diesen gerade, wo es eine Corona-Tournee wird, langsam erst gegen die Ukraine in Leipzig, jetzt nach Spanien. Vielleicht kriegen wir noch einfach als Bonus, können wir dann noch Italien freischalten. Und dann spielen sie und danach sind natürlich 2 Ukrainer positiv.
Ja.
So, ey, wie geht das? Wie willst du da, also wie lange willst du das vor allen Dingen dem Publikum, was sich ja eh schon in Scharen abwendet, aber wie lange willst du es den Leuten noch verkaufen, während Österreich ein komplett Shut und Lockdown hat?
Total.
Ja, während bei uns irgendwie es jetzt plötzlich heißt, Kinder dürfen nur noch einen festen Freund treffen.
Ja.
So, was mache ich
also
dann hier?
Spielplatzmonogamie.
Ja.
Und wie, also das geht, das ist ein so wahnsinniger Kontrast gegenüber der normalen Welt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange sich der Fußball das moralisch noch leisten kann.
Es wird nicht einfach. Also das Lachen kam übrigens vom Mike. Ja. Ja, es wird nicht leichter. Ne, das kann man mit Bestimmtheit
sagen. Naja, sagen wir mal so, das mit der Moral und dem Fußball. haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Ja, aber man fragt sich doch immer, also ich liebe ja Rekorde. Ja, ihr wisst, ich gucke mir das Kicker-Sonderheft an, ich gucke immer Torschützenlisten.
Du bist das, ja.
Zu 0 Minuten geschossene Elfmeter getroffen. Aber der Fußball stellt gerade Rekorde in Amoral auf.
Ja, das ist.
Jedes Jahr mindestens einen neuen.
Zumindest in Ignoranz, ne? Also, ja.
Wird das schon in der Maßeinheit ein Rummenigge gemessen?
Ja. Es ist. Es wird nicht, also wenn wir bedenken, dass dieser ganze Zirkus ja noch eine ganze Weile gehen wird, wird es dann noch den ein oder anderen unangenehmen Moment geben, der da kreiert wird.
Aber jetzt in diesen Zeiten muss man sagen, da ist jeder Zirkus sogar moralischer.
So. Aber das Ding ist halt
Was hat denn der arme Zirkus wieder?
Naja, mit den armen Tieren.
Ja, doch nicht, aber Roncalli hat gar keine Tiere.
Aber es ist ja nicht der einzige Zirkus auf dieser Welt.
Das ist ja wohl der Zirkus, Roncalli. Jetzt haben wir noch einen zweiten.
Aber Roncalli bindet doch 3 Artisten zusammen, die dann eine Giraffe bilden, oder? War das nicht so?
Herzlich willkommen hier beim Zirkus Roncalli. Ich will...
Nee, komm. Nee. Aber warum
nicht? Nein. Nicht jetzt, komm. Vielleicht später.
Aber sei doch
vielleicht
unser Dompteur hier. Ja. Geh doch hier als Roncalli.
Vergiss mal weiter.
Roncalli aus Köln, der Dompteur. Die neue Kolumne von Rainer Kallmund.
Nixer, sie strich.
Der Domteur.
Domteur. Ja. Also mir ist halt alles scheißegal. Die Ballannahme und die Ballabgabe von Leon Goretzka, die habe ich mir bereits auf den Hintern tätowieren lassen. Und der Rest ist mir doch wirklich vor. Apropos, das war auch sehr schön, wir guckten das Spiel. Und dann hinten, also meine Frau und ich, und wir dann hinten raus, gab es dann noch ein Interview mit Leroy Sané und dann fragte sie so vorher schon so, der Sané, wie ist der so drauf? Und ich natürlich wie üblich wieder nur so halb hingehört, so, ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, ganz okay, glaube ich, so. Und dann so aus dem, so wie Columbo, drehte ich mich dann aber nochmal um, war eigentlich schon durch die Tür. Und dann fiel es mir halt, ach so, doch, eine Sache wäre da. Und dann schickte ich hier kommentarlos einfach das Foto von dem Tattoo auf seinem Rücken. Und ich hörte plötzlich so 2 Meter neben mir auf der Couch. Oh mein Gott. Ja, dann war der Fall dann auch klar. Das war dann relativ deutlich, was sie danach dann von Leroy Sané hielt.
Es begann wie eine Ode an Leon Goretzka. Es wurde eine Geschichte aus dem Alltag von Micky Beisenherz. Ja. Wo stehen wir jetzt? Nach 16 Minuten, reden wir jetzt über Leon Goretzka oder reden wir über Leroy Sané?
Wir können auch über beide reden, aber ich glaube, Leon Goretzka ist auf jeden Fall. Also ich finde, dass Leon Goretzka in der deutschen Nationalmannschaft noch nicht den Status eines Michael Ballack hat, hat auch damit zu tun, dass wir in der Nationalmannschaft doch sehr viel Qualität haben. Also ein Leon Goretzka hätte in einer anderen Dekade des deutschen Fußballs schon unglaublich herausgestochen, und zwar qua Charakter und qua Fertigkeit. Aber es sind halt doch sehr viele gute Fußballer in dieser Nationalmannschaft.
Du würdest sagen, er wäre zwischen Sebastian Deisler und Marcel Ketteler durchaus positiver aufgefallen.
Naja, weil ich finde, der ist schon herausragend. Also die fußballerische Qualität bricht sich mehr und mehr Bahn und auf der anderen Seite halt eben auch der Charakter, der hat schon, ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimtipp, was ich hier äußere, das muss man auch fairerweise sein. Sind auch andere schon drauf gekommen.
Wie lange spielt Goretzka? Ist er in der zweiten Saison bei Bayern oder in der dritten?
Ich glaube schon die dritte jetzt.
Ich würde auch, also aus dem Bauch raus sagen wir mal die dritte.
Okay. Ich glaube, er ist jetzt in der dritten.
Sehr lange. Wer sich den Trippelsieg des FC Bayern vergegenwärtigt und die Saison, die sie gespielt hat und wie muskulös er aus der ersten Corona-Pause gekommen ist, ja, der kann ja nur sagen, dieses Duo, was da im Mittelfeld spielt, Kimmich und Goretzka, ist ja, und deswegen ist ja Thiago auch nach Liverpool gegangen, mit das Beste, was es auf den Positionen im Moment im Weltfußball gibt. Ja. Goretzka hat einen Sprung gemacht, Kimmich nochmal, die beiden zusammen. Ja. Absoluter Wahnsinn. Man hat halt immer nur gedacht, das funktioniert eher beim FC Bayern, weil er sich dann irgendwann diese Position erkämpft hatte. Aber was machst du in der Nationalmannschaft, wo es sogar im Vergleich zum FC Bayern ein Überangebot an klassischen Achtern, die ja alles spielen können. Also die können eine offensive 6 und eine defensive 10 spielen. Davon haben wir einfach sehr viele. Und ist da Platz für Goretzka? Also erinnert euch, ich glaube damals, WM 2018, da war er auch schon ein guter Spieler. Nicht der Spieler, der er jetzt ist, aber da hat er doch, glaube ich, gegen Schweden oder in einem dieser schlimmen Vorrundenspiele, hat er dann plötzlich in dem Dreiersturm gespielt.
Ach Gott, ja.
Oder er hat dann, also es war immer nicht sicher, aber was ist halt die Position.
Aber er war halt wirklich unter Ferner liefen. Also das war
noch nichts. Ist er sozusagen eigentlich einer für diese Müller-Position, also der hinter dem einen Mittelstürmer spielt? Ist er einer für außen oder ist er halt einer klassisch fürs Zentrum? Und ich finde jetzt, seit dem Champions-League-Turnier in Lissabon und jetzt vor allen Dingen mit der Nationalmannschaft, ganz klare Bewerbung, ich bin trotz allen anderen, trotz Kroos, trotz Gündogan, trotz Kimmich, kann ich hier für die nächsten Jahre der Chef sein, auch in dieser Nationalmannschaft. Ich kann das prägen. Mit einer ähnlichen Physiognomie und einer Präsenz wie Michael Ballack erinnert mich schon stark an ihn. Ja. Das ist eine gute Referenzgröße. Absolut. Weil Ballack hat halt 10 Jahre lang den deutschen Fußball alleine auf seinen Schultern getragen. Und allein diese Willenskraft, diese Gegenwart, die er da ausstrahlt, ist schon beeindruckend. Die Frage ist halt nur, und das wird für Löw fast noch das dringlichere Puzzle, als diese Viererkette zu entwerfen, wie, in welcher Zusammensetzung und auf welcher der 2 bis 3 Mittelfeldpositionen stellst du ihn dann? Und vor allen Dingen, wen verdrängt der? Das ist ja ein Dominoeffekt.
Also du hast ja zumindest mal eine Sache, ich habe mir das nämlich gerade mal aufgemalt, weil ja relativ oft auch kritisiert wird, dass Löw zum jetzigen Zeitpunkt...
Löw raus! Oh, entschuldige bitte, das ist ein Reflex.
...noch nicht den Grundkern der Nationalmannschaft hat.
Ja.
Und ich finde, den haben wir gegen die Ukraine in Teilen schon gesehen. Und zwar zum einen finde ich jetzt so langsam, dass das Dreieck vorne mit Werner, mit Sané und mit Gnabry,
ja, das schon
würde ich mal sagen, ist gesetzt.
Ja. Da wüsste ich jetzt auch erstmal nicht, wer da reinkommen sollte.
Hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert.
Ja.
Werner hat 2 Tore geschossen.
Ja.
Und über Gnabry und Sané müssen wir, glaube ich, sowieso nicht diskutieren. Und dann hast du jetzt entweder auf der 6 hast du Goretzka und Kimmich.
Mhm.
Die würde ich jetzt mal ganz gefühlt ein bisschen auch vor Gündogan sehen.
Ja.
Das heißt, da hast du schon mal, das sind schon mal 5 Spieler, die gesetzt sind.
Vor allem der Vorteil neuer ist halt 6. da, die sind halt eingespielt, ne? Waren ja halt eben in derselben Mannschaft. Das ist
genau, neuer 6.
Ja.
Und ich würde mal sagen, mit Süle und Ginter auch eher 2 gesetzte Spieler.
Ja.
So, und dann ist halt die Frage, spielst du wie spielst du auf den Außenposition?
Also Philipp Max, finde ich, ist auf jeden Fall definitiv jemand, der sich echt aufgedrängt hat, der ganz klar eine Option für die Zukunft liegt, was so dramatisch, sondern der eine Option ist einfach, dass man ihn auch weiter dort lässt.
Jetzt hast du aber aufgestellt mit dem klaren Kopf eines Sofa-Bundestrainers, eines Chefnörglers und eines Fußballfans.
Mehr werde ich auch niemals werden.
All das ist Jogi Löw nicht. Und er wohnt, und das wissen wir, spätestens seit 2018 in seiner eigenen Welt. Weswegen die Aufstellung für das Spanien-Spiel, die zumindest gestern so im Kicker stand, ist hinten Dreierkette, im Zentrum, weil er dann ja nur 2 zentrale Mittelfeldspieler hat. Also du spielst ja eigentlich, diese Fünferkette ja ein sehr defensives 3-4-3. Also du hast 3 Innenverteidiger und dann hast du eine Viererkette im Mittelfeld und 3 wieder vorne. Wenn die 3 wirklich gesetzt sind, Gnabry, Sané, Werner, und hinten spielt er mit einer Dreierkette, die aus Ginter, Süle und Rüdiger besteht. So, und jetzt pass auf, und die 4 im Mittelfeld von links nach rechts sollen für heute Abend sein Max, Kroos, Gündogan, Goretzka. Das heißt, Goretzka rutscht auf die Ginter-Position, also wieder rechts, weil er nämlich dieses Überangebot hat und weil in der Welt von Jogi Löw Toni Kroos gesetzt ist und weil Gündogan auch seinen Platz beansprucht. Das heißt, einer rutscht rüber. Jetzt wird's richtig kompliziert. Das alles ist nur entspannt, weil Joshua Kimmich im Moment verletzt ist.
Ja, klar.
Weil sonst würdest du sagen, nicht wohin mit Opa, sondern wohin mit dem eigentlich klaren Leader dieser Nationalmannschaft, neben Goretzka, die absolut prägende Figur.
Ja.
So, jetzt, wenn du sagst, okay, was Löw übrigens schon negiert hat, er wurde ja gefragt, wo soll man jetzt die ganzen Spieler hinstellen? Gibt es eine Option, weil wir ja nach wie vor keine Lösung haben? Wir haben ja nach wie vor keine Lösung für den rechten Verteidiger oder den rechten Schienenspieler mit dieser Dreierkette und auch in der Viererkette schon mal gar nicht. Eigentlich könntest du ja sagen, so wie damals nach dem Achtelfinale gegen Algerien 2014, hat man gesagt, okay, wir haben jetzt ein Überangebot, Schweinsteiger, Khedira, was machen wir im Zentrum? Dann ist Lahm wieder rechts nach hinten gerückt. Könnte sozusagen für das Wohl des Spiels der Nationalmannschaft Kimmich wieder nach rechts hinten wechseln, um Platz im Mittelfeld zu schaffen. Da sagt Löw, das schließt er aus. Das heißt, die Tür hat er auch schon zugemacht. So, wo willst du dann mit all diesen Spielern hin, wenn Goretzka jetzt schon auf die Seite geht, um im Zentrum Kroos und Gündogan Platz zu schaffen? Und dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir eigentlich hinter den Spitzen als Scharnierspieler zwischen dem Mittelfeld und der Offensive vielleicht das größte Talent des Weltfußballs haben, Kai Havertz.
Ja.
Wo stellst du den hin, wenn all diese Spieler gesetzt sind und die passen schon nicht in ein Mittelfeld mit 2 bis 3 Spielern?
Ja, dann sind wir ja wieder in derselben Situation des Überangebots wie damals so 2017. Wir erinnern uns, was das für eine geile WM war dann 2018, ne?
Ja, das war super.
Da haben wir 2017 dann auch dieses Überangebot und haben gesagt, boah, der Jogi Löw, der kann ja aus drei Mannschaften kann er auswählen.
Ja.
Das kann ja, im Grunde genommen brauchen wir gar nicht dahin fahren nach Russland, weil es ist ja völlig klar, dass wir als Weltmeister zurückkommen. Und so ist es ja auch geworden.
War mindestens so geil wie die WM 2000.
Ja.
Und und als 94 Basler alleine
mit dem Andi Breme und dem Thomas Berthold. Liebe Grüße zum Geburtstag nachträglich.
dem ist auch viel Ungerechtigkeit widerfahren. Das ist ein Querdenker. Der sagt aber gegen den Mainstream. Der sagt aber ganz klar seine Meinung. Und wie es da läuft mit der Bundesrepublik. Und eine Corona-Diktatur. So, der Andi Breme, der ist unbequem. So, außerdem hat er dieses Kokosöl von Dr. Görg. Und das macht ihn offensichtlich... schmiert er da oben richtig.
Aber das Problem ist, um mal wieder den großartigen Kollegen Christoph Knehr von der Süddeutschen zu zitieren, wenn aus Luxus ein Luxusproblem wird. Und dann hat nämlich Löw gleich zwei Probleme. Nämlich einmal das Fehlen eines Weltklasse-Spielers in der Abwehr, weswegen er sich so schwer tut, sich auf die Viererkette festzulegen.
Das Gemeinste, was ich seit langem über Antonio Rüdiger gehört habe.
Ja, gut. Das ewige Talent Antonio Rüdiger. Aber er hat ein Problem des Mangels, den er irgendwie verwalten muss in der Abwehr. Und er hat ein Problem, dass er eigentlich hat in, genau im Mittelfeld so viele Spieler, wie ihm in der Abwehr fehlen. So, und du kannst halt, du musst also sozusagen Weltklasse auf die Bank setzen, während dir hinten Weltklasse fehlt. Und das musst du irgendwie moderieren, weil aus der Mitte entspringt das Chaos, ja. So hat das der Kollege Knäher geschrieben. Wenn du das nicht verwaltet kriegst, wenn du das nicht schaffst, eine Lösung zu finden, hast du ja 2018 gesehen. Da hat Rudi plötzlich neben Groß gespielt. So, wenn's dann wird's irgendwann wirr. Und ich weiß im Moment nicht, wie du das Überangebot moderieren willst. Mhm. Auch als Couch- oder Sofa-Bundestrainer. Wie ist die Lösung? Weil eigentlich musst du sagen, klar, guck auf die Bayern. Kimmich und Goretzka muss das zentrale Mittelfeld der Nationalmannschaft sein. Ja. Aber was machst du mit Kroos und Gündogan, die halt immer noch die Chefstrategen zweier Weltklasse-Clubs sind?
Also bei Gündogan kann man eigentlich nur darauf hoffen, dass er Erdogan mal wieder ein Trikot schenkt. Dann kann man sagen, sorry, also das geht jetzt ja gar nicht mehr. Du kannst jetzt im Grunde nur auf irgendeinen privaten Exzess hoffen. Der wird bei Toni Kroos aber höchstwahrscheinlich ausbleiben, schätze ich mal.
Absolut, absolut.
Ja. Meine Lieblingsaufstellung für die Zukunft wäre, du einigst dich auf das Innenverteidigerpaar Süle-Ginter, ja. Eventuell noch nach der Leistung und bei den Entwicklungssprüngen, die er gerade in Leeds nimmt, auch mit Robin Koch neben Süle. Mhm. Links Philipp Max, rechts sprich mit ihm, sag Joshua, wir brauchen dich, du bist trotzdem Anführer, aber du musst dieses Vakuum rechts füllen für die Mannschaft.
Ja.
Dann zentral Gündogan Goretzka.
Mhm.
Und dann hast du einen Platz frei in der Offensive, den besetzt Kai Havertz und vorne die drei, die wir schon gesagt haben. Das wäre meine Nationalmannschaft, für auch mit Blick auf Katar.
Grüße nach Leipzig, Klostermann, Halstenberg.
Ich finde beide als Typen sehr, sehr angenehm. Mhm. Und finde aber, die haben nicht am Ende die Qualität, um eine Nationalmannschaft zu einem Turnier zu begleiten. Finde ich einfach nicht. Ich habe noch kein überragendes Spiel von beiden gesehen, zumal sie beide auch überzeugen in Leipzig bei Nagelsmann in der Dreierkette hinten. Und plötzlich sollen sie aber auf den Schienen außen spielen, was sie nicht können, weil sie beide nicht offensiv stark genug sind, um das Spiel mit anzukurbeln. Sie sind einfach die falschen Spieler für das System. Und in der Dreierkette haben wir am Ende dann genug Spieler, die Löw favorisiert. Weil dann musst du auch sagen, okay, da spielen dann halt Süle und Ginter. Vielleicht kannst du noch Klostermann oder Halstenberg dazustellen, aber nicht auf den Außen. So, das war jetzt übrigens sehr viel Rangnick-Taktik-Tafel von, wann war das, 1997, oder?
Aber dann nehmen wir doch den Ball auf von dir, Löw raus, und von dir, Rangnick rein.
Ja, unbedingt. Das sage ich aber auch schon seit Monaten. Und der Auftritt, also es gab zwei sensationelle Auftritte am Wochenende beim Doppelpass. Zum einen Bibiana Steinhaus, die mal gezeigt hat, wie viel Fachwissen und Taktikverständnis ein Schiedsrichter aufbringen muss und kann, um heute das Spiel zu verfolgen und auf Ballhöhe zu bleiben. Die war enger am Ball, enger am Mann und so stark in ihrer Analyse wie kaum ein Gast zuvor im Doppelpass, weil die natürlich, die ist ja im Auge des Sturms seit Jahren. Die kennt das Spiel von innen. Ey, der machst du nix vor. Das war mir aber vorher in der Schärfe überhaupt nicht bewusst, wie sehr so ein Schiedsrichter das Spiel natürlich auch durchdringen muss. Also eigentlich müsstest du nur Schiedsrichter da hinsetzen, dann würde niemand mehr Bullshit erzählen. So, und der zweite Auftritt war Rangnick, der extrem sympathisch, aber immer mal mit so einem leichten Seitenhieb erzählt hat, den Upamecano, den habe ich ja damals da schon entdeckt.
Also.
Und dann den neuen Verteidiger vom FC Bayern, der in den nächsten 10 Jahren einer der herausragenden Verteidiger des Weltfußballs ist. Den haben wir ja auch schon auf der Liste gehabt. So, also Rangnick hat erstmal gezeigt, wie weit seine Tentakeln in den Weltfußball reichen. War aber sehr angenehm. Und der würde mir als neuerlicher Reformer in der Nationalmannschaft gut gefallen. Vielleicht nicht mal als Trainer, aber als Bierhoff-Ersatz.
Mhm. Ja, interessant. Ja, also der fußballerische Sachverstand, der ist ja nun wirklich außer Zweifel. Also von daher,
Du merkst übrigens, dass, weil du gerade Bierhoff-Ersatz sagst, dass in der Nationalmannschaft die Positionskämpfe auch außerhalb des Platzes mittlerweile anfangen, ne? Also, weil man die ganze Zeit immer gedacht hat, eigentlich seit Jahren so Löw und Bierhoff, das sind eine Einheit, die gehören zusammen. Ja. Und zum ersten Mal siehst du, es gibt eine leichte Position, einen leichten Positionierungskampf von Oliver Bierhoff, der eben auch kurz mal in einem Interview zeigen wollte, dass er halt für den Sport und auch die sportliche Leistung verantwortlich ist.
Ja, das muss
und,
er ja auch, weil er steht ja seit Jahren, ist er ja das Gesicht der Industrialisierung des Nationalmannschaftsfußballs. So, ist ja klar. Er ist ja
Zism.
Ja, er steht halt einfach, er ist das Gesicht dieser unglücklichen Marketingentwicklung der Nationalmannschaft. Und natürlich ist es für ihn wichtig, auch mal darauf hinzuweisen, ja Leute, ich bin ja nicht nur der Typ, der sich diese beschissenen Hashtags ausdenkt, sondern ich bin natürlich auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass hier auch über Jahre hinweg so toller Fußball geboten wurde. Nur, dass das mal keiner vergisst.
Aber er hat halt jetzt auch quasi gefordert, dass Löw einen Titel holt, damit es auch weiter mit Löw gehen kann. Also hat ihn sozusagen unter Druck gesetzt.
Ja.
Und das tut man ja dann, wenn man selber auch befürchtet.
Soll er den von der Giffey nehmen?
dass man selber befürchtet, irgendwie danach entsorgt zu werden.
Genau.
Also insofern.
Weil das ist auch eine absolut nachvollziehbare und berechtigte Sorge, weil wir wissen ja, wie das läuft. Also spätestens, wenn das bei der EM also schief geht, was auch immer schief gehen bedeutet, ja, so, dann ist ja völlig klar, dass es heißt, so, Tabula rasa, jetzt ist mal Schluss, diese Ära ist jetzt komplett vorbei. Die hat mit Klinsmann und Löw und dann Löw und Bierhoff angefangen, das war wunderbar, vielen Dank, gute Reise, wir müssen jetzt mal was ganz anders machen, so. Und natürlich weiß Bierhoff auch, dass er genauso auf Abruf ist wie Löw auch. So.
Aber wenn wir 2021 nicht Europameister werden, also seit sieben Jahren keinen Titel geholt hat.
Ja.
Und Bierhoff muss dann mit Löw gehen. Ist das dann die nie gelungen Treue?
Ein lustiges Wortspiel, aber natürlich insofern nicht wirklich sinnvoll, weil sie haben ja was gewonnen. Das ist ja mal was gelungen.
Ja, aber nein. Und jetzt,
achso,
wir hatten ihn lange nicht mehr in der Sendung.
Wie dein Freund, der Philosoph
Wolfram Einberger gesagt hat. Und das klang auch übrigens immer wieder in den Kommentaren zu dem Ukraine-Spiel an, auch von, ich habe es mit einem guten Kumpel geguckt, der wieder gesagt hat, ey, was haben wir da für Spieler?
Wie bitter ist das eigentlich für deinen guten Kumpel, dass er da wiederum nicht dein Freund der Philosoph ist? Dass er für deinen guten Kumpel
ist. Nur ein guter Kumpel.
Da hätte er wirklich was anderes studieren müssen. Aber ja. Es ist doch trotzdem dieses Gefühl, und wir haben tausendmal schon drüber gesprochen, wie kannst du seit 2014 nicht zumindest noch hinterher Europameister geworden sein können hätten.
Was fällt ihm ein?
Aber es ist trotzdem, es bleibt das Gefühl nach gefühlten dann 22 Jahren Jogi Löw, ja? über den der Spiegel letzte Woche getitelt hat, der Hausbesetzer.
Ja.
muss man einfach sagen, es bleibt doch das Gefühl, dass ein Titel zu wenig geholt wurde. Und deshalb, und es ist aber trotzdem, dass Bierhoff immer an Löw festgehalten hat und damit ja auch sich selber erst gestärkt und jetzt aber seit Monaten geschwächt hat.
Ja.
Weil seine Position ist nicht mehr so. Also wenn im Doppelpass plötzlich Marcel Reif mit Thomas Helmer zusammensitzt und sagt, wie wär's denn, wenn sie vielleicht diesen Sportdirektor-Posten oder was auch immer, das den Manager der Nationalmannschaft geben, dann ist das ja auch die ganz laute Säge am Stuhl von Oliver Bierhoff. Und das auch zu Recht, weil
Antwort, wie wär's, wenn du dir erstmal Socken anziehst?
Ja. Aber das Schönste, pass auf, jetzt mal ganz andere Klammer. Das Einzige, was für mich als Nostalgiker toll war, für jemanden, der ja in den 90ern wirklich mit dem Fußball domestiziert wurde, groß geworden ist, das kurze Treffen auf Augenhöhe von Oliver Bierhoff und Andrei Schewtschenko. Immer noch der geilsten Sturmduos beim AC Mailand. Da kam noch mal so, das war der Fußball.
Das war 1998, ne?
Ja, das ist echt lange her. Es war ja auch so, dass 96 in Deutschland eigentlich niemand Oliver Bierhoff irgendwie Uerdingen, Hamburg und so, und plötzlich war der in Italien, ist der so ein Star geworden.
Ja.
Aber das ist auch nochmal Schewtschenko, also dass der jetzt einfach Trainer ist. Das ist auch, ich habe euch ja schon tausendmal die Geschichte erzählt mit, jetzt spielen ja die Söhne schon von allen.
Jetzt geht das wieder los.
Was ja in der Nationalmannschaft auch stimmt mit Robin Koch.
Philipp Max.
Mit Leroy Sané, mit Philipp Max. Das sind immerhin drei Söhne von bekannten Fußballfans.
Leroy Sané. Hi, Leroy. Ja, ich bin Leroy Sané. Halt. Sané.
Ah. Was? Nee, ich dachte, ihr wolltet jetzt auch noch Klinsmann-Witze machen. Ich hab
Nein.
Ich habe nämlich Jürgen Klinsmann kennengelernt.
Ey.
So.
Stimmt.
Und ab sofort werden keine Witze mehr über Jürgen Klinsmann.
Hallo, hier euer Jürgen.
Ab sofort werden keine Witze mehr über Jürgen Klinsmann. Der ist nämlich sehr nett. Klinsmann. Der ist nämlich sehr nett.
Ja, das hat,
und sehr entspannt.
Das hat Lars Windhorst auch gesagt. Und dann hat er sich da einlullen lassen und dann hieß es plötzlich, hallo, hier euer Jürgen.
Ja, oder um an Evergreen hier einen Klassiker bei MML zu verändern. Jürgen, ich weiß, wie der ist.
Nein, natürlich wird Klinsmann super nett sein. Also Klinsmann hat ja auch nie den Eindruck gemacht, jetzt ein unzugänglicher Superarsch zu sein.
Nee, sehr so. Entspannt, also total lockerer Typ.
Ja.
Freunde?
Warte, aber war er bei dir im DFB-Fanradio und hat ja seinen Auftritt selbst gefilmt mit dem Handy, wo hinten die USA-Flagge drauf war?
Nein, das hat er nicht gemacht. Aber es war bei Facebook.
Na, immerhin, also Heimspiel für ihn.
Absolut.
Gut.
Wir unterbrechen diesen Podcast für eine kleine Werbeeinblendung und begrüßen unseren geliebten Partner, den Herbstpartner. Es wird Herbst. Woran merkt man, dass es Herbst wird? Hook24 ist unser Partner, seit vielen Jahren treuer Partner im Podcast. Jetzt wollen wir mal, wir haben ja in der letzten Woche schon ein bisschen drüber geredet, dass ja der Lukas mit einem klapprigen Saab Tausende von Kilometern durch Deutschland gereist ist, um ein Reportagebuch zu machen mit einem berühmten Schauspieler.
Genau.
Was wollen die denn hier? Heißt es, das Buch, das wir auch verlosen werden heute. Kannst du nochmal versuchen, unserem treuen Publikum auch so dieses Gefühl nahezubringen, wie es ist, ein Reportagebuch zu machen.
Jetzt ist der Beckmann in dich gefahren. Aber rede ordentlich mit uns.
Ich fühle mich total angelanzt von dir. Was soll denn das?
Was?
Lukas, aber du als Lanz musst du ja sagen, er hat ein großartiges Buch geschrieben. Er hat ein großartiges Buch.
Ja, was denn nun? Beckmann oder Lanz?
Ne, ist beides. Lanzmann. Ja, nee, dem ist. Nein, Moment. Wenn Lanz ein Buch nicht gelesen hat, dann sagt er, dem ein großartiges Buch gelungen ist. Dann weiß er schon, das schafft er größtmögliche Distanz zwischen sich und dem Werk. So, das merkt, dem ein großartiges Buch gelungen ist.
Lukas
so.
Vogelsang, dem ein großartiges Buch gelungen ist.
Ein Schwein bist du.
dabei Mike weiß, er hat es seinem Sohn in den Ferien vorgelesen.
Ja.
Also den Schuh, also er zieht sich ja wirklich viele schlimme Schuhe an.
Apropos Schuh anziehen. Was ist eigentlich mit unseren Schuhen von Schuhpassion?
Ja,
stimmt. Das machen wir. Schuhpassion wird ja bald wieder unser Nikolaus-Partner.
Ja. So, können wir jetzt zurück zu Hook24 kommen?
Und? Also wenn du 1000 Kilometer vom Ruhrgebiet, ihr kennt das, wenn man sozusagen in Herne an dem ehemaligen Karstadt losfährt.
Sie steigen in den Karstadt ein. Da sind sie praktisch in 10 Minuten dann schon in der Galeria Kaufhof-Inessen.
Und dann fährst du entlang der deutschen Teilung über die Grenze und endest irgendwann an der Ostsee. Ja? Und folgst dir auch diesem Film. Wir können auch anders. Dann brauchst du ja auch einen Partner. Also wenn du tausend Kilometer in einem Auto sitzt, brauchst du ja einen Partner. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, ich bin ja Roadtrip erfahren.
Ja.
Und deshalb in Zusammenarbeit mit Hook24 und dem Rowohlt Verlag verlosen wir jetzt 5 Exemplare von, was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung. Und die Frage ist, mit wem saß ich im Auto? A, Uwe Ochsenknecht. B, Joachim Krohl. C, Vinnie Jones. Schreibt uns eine Privatnachricht, entweder auf Twitter, Instagram oder schickt uns einen frankierten Rückumschlag an. Die Adresse denken wir uns noch aus.
Genau. 5733 Lechenberg Z. DF.
Genauso ist es. Ja. Und ansonsten hook24.de, wenn ihr eine günstige Versicherung braucht, noch bis zum 30.11. Kann man kündigen, um dann ab dem 31. Dezember quasi den letzten Tag in der alten Versicherung zu haben und dann ins neue Jahr günstig zu starten.
Heute schon gehookt. Hook24. Hook.
Ja. So.
Ja, nicht? Jetzt die Leere, ne? Die totale Leere.
Wer erträgt sie?
Ja.
Wer erträgt die Leere?
Wer blinzelt zuerst?
Ja, das ist halt, ne? Wer blinzelt zuerst?
Es ist aber auch schwierig. nach einem Wochenende mit der Nationalmannschaft,
ja,
vor einem Spiel mit der Nationalmannschaft,
das ist richtig,
jetzt mal wieder da über den Tellerrand zu schauen.
So.
Also was hat uns denn sonst noch? Was beschäftigt uns denn sonst noch aus der Nationalmannschaft heraus? Ich meine, mit Löw raus füllst du immer mal wieder 1-2 Minuten, aber ja, was ist denn sonst so passiert? Man kann es mal so auf sich wirken lassen, sich mal umschauen.
Ja.
Mal sagen, was ist denn sonst noch so?
Was geht denn da sonst noch so, ne? Das ist das ja. Hm. Ja. Viel nicht. Also Cristiano Ronaldo performt nach wie vor hervorragend in der Nationalmannschaft. Ja, man guckt ihn sich an und denkt, guck, das ist doch Mukoku wird 16 Jahre alt.
Das
eine
das
Information,
ist eine gute
die ich
Geschichte.
Hier nicht mit einem Sternchen versehen wissen möchte, sondern wir sagen, Mukoku wird 16 Jahre alt und hat die Chance, der jüngste Spieler ever zu sein, der sein Debüt in der Nationalmannschaft, soweit sehe ich ihn schon, der in der Bundesliga feiert. Merkst du, wie ich Bundesliga und Nationalmannschaft heute immer wieder verwechsel?
Absolut. Sind sag mal, wie ist denn eigentlich, wann hat er denn Geburtstag? Hat er schon
ich glaube, der hat jetzt am Wochenende Geburtstag irgendwie.
Also Kicker hat eine große Geschichte gemacht, jetzt endlich 16. Also es muss in dieser Woche ja. laufen,
ja.
Um dann zu sagen, ist er schon eine Option für Borussia Dortmund? Also werden wir...
Kann er gegen Hertha schon spielen? Das ist die Frage.
Naja, wenn er 16 ist?
Nein, ich meine...
Also als Berliner würde ich sagen, wenn nicht gegen Hertha, gegen wen dann?
Naja, weil Haaland muss ja in Quarantäne, deswegen wäre doch top gleich von Beginn an.
Ja, so musst du niemandem... gegen wen spielt denn der BVB?
Aber jetzt gegen Hertha BSC?
Ja.
Und dann stell dir folgendes Szenario vor. Der spielt wirklich und schießt 3 Tore. Also es wäre doch Zorc und Watzke und Favre nur zu wünschen, weil wie willst du das wieder einfangen?
Ja, ja.
Also wie willst du das, also mit all den Vorschusslorbeeren, all diesem, also es ist ja der längste Build-up für einen Karrierebeginn. Also alle warten seit 3 oder 4 Jahren, schieben wir so an.
Genau, er hat am Freitag Geburtstag, er kann am Samstag spielen.
Ja, ja,
ist das nicht, ja.
Ja, ja, der kann spielen.
Also wir schieben an, als er als 13-Jähriger, glaube ich, in der B-Jugend begonnen hat. Und seitdem heißt es, boah, noch eins, oh, jetzt geht das mit 16.
Genau, wir
geht
das
überhaupt? Dann haben wir noch eine ethisch-moralische Debatte geführt. Ah, geht das überhaupt mit dem Alter? Und früher war es doch 17 und wäre doch besser, ihn zu schützen. So. Und sie moderieren das, versuchen das die ganze Zeit, also diese schlimme Aufgabe, ein Phänomen abzumoderieren, ihn zu schützen, so. Und jetzt ist es soweit, jetzt mit 16, ja.
Genau.
Und sogar Nuri Sahin sagt, alle Türen stehen ihm offen, ja, der das ja selber weiß, wie das ist, wenn man so jung in der Bundesliga beginnt. So, und jetzt überleg mal. Und dann probierst du es runterzureden, sagen, ja, wir müssen ihn langsam ranfinden. Ja. Und dann schießt der 3 Tore.
Also der Letzte, der so dermaßen auf den 16. Geburtstag hingefiebert hat, war, glaube ich, der Wendler, ne? Also von daher...
Aber nicht sein.
Mike, man muss manche Dinge muss man auch einfach mal, weißt du, man kann es auch einfach mal stehen lassen.
Mike, der im kroatischen Twitter ja als Covid-19 unterwegs ist.
Das ist doch wirklich alles nicht zu fassen. Da muss man sich eigentlich für eine Scheiße anhören. Gibt's
ja, aber ey, aber man muss jetzt mal
ihr
sagen.
Ihr macht mir mein MML, ihr mir nicht kaputt, das sag ich gar nicht.
Aber Mike hat doch was Interessantes, wir haben doch da,
was
auch, Mike denn? Hat ja mal was Interessantes
wann
gesagt.
Wann war das denn?
Wir haben doch, als Watzke gesagt hat, wir können jetzt hier mit einer Achse eine Ära prägen. So, jetzt haben die Mukoko, der ja sicher erstmal beim BVB ist, Rainer verlängert, Sancho gibt es im Moment keinen Markt, Haaland bleibt vielleicht auch noch mindestens ein Jahr länger, auch wenn jetzt schon wieder alle Debatten sind, wo geht er nach der Saison hin, aber sag mal, die halten das wirklich zusammen und Mukoko funktioniert, also es ist jetzt sehr viel Konjunktiv,
das wollte ich
sehr
gerade
viel
sagen.
Wäre, hätte, könnte, aber es ist schon wieder, also in Gedanken ist doch Borussia Dortmund schon wieder der heißeste Scheiß,
schon wieder
wie vor Jahren, als 442 mit denen aufgemacht hat. Ja, schon wieder der heißeste Scheiß. So.
Ja, das ist
auch schon jetzt seit 10 Jahren, ne? Der heißeste Borussia Dortmund, seit 10 Jahren der heißeste Scheiß.
Sind sie ja auch. Sie sollen dann nur mal wieder was gewinnen.
Ja,
genau das, was Lukas sagt. Da ist halt wahnsinnig viel Konjunktiv mit drin. Wenn denn da alles so bliebe, wie es jetzt gerade ist und das dann weiterhin so wäre, ja dann. Aber das, was sie da haben, ist natürlich toll. So, die Mischung stimmt. Sancho könnte mal wieder ein bisschen besser performen, aber das wird ja derzeit ganz gut aufgefangen. Allein mir fehlt der Glaube, dass das über die Saison hinaus dann als Konstellation auch so bleibt. Gut, dann wird Sancho weg sein, aber Sancho ist ja derzeit auch gefühlt weg.
Also vor allen Dingen, ich tue jetzt mal einem unserer Hörer, der mir eine Privatnachricht geschrieben hat, einen großen Gefallen, der gesagt hat, wie könnt ihr nach einem Spieltag, wo im Niederrhein-Derby Leverkusen Vier Tore schießt gegen Gladbach. Wie könnt ihr nach einem 4-3 Sieg von Leverkusen gegen Gladbach nur über Gladbach sprechen?
Ja,
siehst du mal, wie wir die Scheut haben.
Deswegen, hat er recht.
Also Dortmund schön und gut, Moukoko schön und gut, aber warum nicht mal Leverkusen?
Ja. Ja. Ja, genau, warum nicht mal Leverkusen? Ja, weil Leverkusen. Ich glaube, die Antwort liegt schon in der Frage begründet, ja.
Aber arrogant ist es natürlich trotzdem.
Ja, sicher. Aber das
ja,
ist halt,
weil wir es ja wieder geschafft haben. Also wir lassen uns ja auch von Kunstwerken blenden, von Kunstwerken und Kunststücken. Die verlieren 4-3, aber weil das 3-4 der Skorpionkick von Lazaro ist, reden wir 10 Minuten? Reden wir 10 Minuten über Lazaro, statt zu sagen, scheiße, es stimmt ja, wie vor einigen Wochen schon mal angefangen, Lucas Alario ist im Moment die Geschichte der
Bundesliga. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, ne?
Man denkt so, okay, also nochmal die Geschichte. Sie holen Patrick Schick im Sommer und bieten Alario europaweit zum Verkauf an. Also wirklich so, hier nehmt den, wir brauchen den nicht mehr. Wir haben, also Volland ist gegangen, aber wir haben ja den neuen Mittelstürmer aus Leipzig geholt.
Ja.
Und Lucas Alario sagt, ich will weg hier, ich bin nicht die 1B-Lösung. Dann verletzt sich Schick und das ist übrigens, schöne Grüße an Paco Alcácer, so kann es nämlich auch gehen.
Ja,
dann
ja.
Dann bleibt man ja. Und plötzlich ist man die Nummer 1, weil man nämlich 2 Mittelstürmer braucht.
Ja.
So. Und und plötzlich trifft Alario jetzt ja schon über Wochen doppelt und ist plötzlich in der Form, die mir unser Freund Janik Ruschetski schon immer prophezeit hat. Der ist ja Argentinien-Kenner.
Ja.
Also der ist ja, ich bin ja Insider,
ja.
Aber der ist ja Argentinien-Kenner. Und
was sind wir denn dann?
Wir sind einfach nur Beisitzer.
Du such dir was aus. Komm,
wir waren schon mal, wir waren schon mal im Steakhouse. Das ist unser Anteil.
Wir sind die zwei Maridos.
Wir sind die zwei Maridos. Ne?
Die zwei Maredos, MML.
Ja, ja.
Maredo.
Ja, so.
Bitte. Lukas.
Ja, ja, Alario. So kann es manchmal laufen, ne?
Also, ja, aber es bockt auch nicht, ne? Also man kann es wohl, aber richtig bockt es nicht.
Was denn?
Weil es ist immer so.
Leverkusen.
Über Leverkusen ist. Das ist noch mal eine Stufe härter als über Dortmund reden. Dortmund existiert vor allen Dingen in unserer Fantasie. Da sind wir sehr kreativ, da haben wir eine Idee. Also. Und nee, ich hole noch mal aus. Die perfekte Nationalmannschaft existiert in unserer Fantasie, dann Löw. Das perfekte Dortmund existiert in unserer Fantasie, dann Favre.
Ja.
Das ist ja der Realitätsabgleich.
Ja.
Leverkusen regt die Fantasie an, aber Leverkusen.
Ja, also genau. Leverkusen ist so ein bisschen so wie der russische Impfstoff, der seit Wochen draußen ist. Das heißt, alle fiebern auf den Impfstoff hin und gucken immer, boah, wann kommt er? Und in Russland heißt es, hey Leute, Putin so, wir haben ihn schon seit Wochen, hier ist der Impfstoff. Und alle so, ja, boah, hoffentlich kommt bald der Impfstoff. Ja, ich habe ihn doch, hier, Impfstoff. Ja, wenn jetzt bloß der Impfstoff käme, könnt ihr mich sehen? Ja, man hat halt einfach auch so ein bisschen seinen Ruf verspielt und das ist so wie wenn jetzt irgendwie so ein Medienmanager irgendwie mal so 80.000, 90.000 auf der hohen Kante hatte, dann könnte er sich jetzt mal einen Jaguar kaufen, so ein F-Type oder ein Porsche oder so. Und dann kommt noch einer und sagt, ich habe aber hier so einen schönen Nissan 350Z, der performt auch gut, der hat viel PS und guck mal, wie schön der aussieht. Und dann gehen die alle immer an dem Auto vorbei und zu den anderen hin, weil du hast irgendwie das ist auch irgendwie gut, aber es würde niemand dazu greifen. Man schielt dann sofort immer auf die anderen. Man sagt dann so Dortmund, Bayern, Leipzig. Und wie gesagt, wenn die Dortmunder so ein bisschen so weitermachen, wird man später dann auch da gar nicht mehr hingucken und sagen, ja, so unter ferner liefen. Weil es ist immer klar, das ist alles ganz nett, aber es kippt dann im entscheidenden Moment und auf die kannst du dich nicht verlassen, wenn es ankommt. Ja.
Ich muss mich immer an die Zeit erinnern, als Rudi Assauer noch bei Schalke 04 war und auch mal eine Kampfansage an die Bayern formuliert. Als es noch irgendwie so möglich war zu sagen, wir greifen da jetzt mal an. So, ich habe aber das Gefühl, so dass die Leute heute immer vorsichtiger sind. Und für mich ist so eine Ausgeburt dieser absoluten Vorsicht ist nun mal Rudi Völler, der einfach so auf die Euphoriebremse schon vor ein paar Wochen gedrückt hat bei Leverkusen, weil er gesagt hat, wir sind nicht mehr das Leverkusen von vor 20 Jahren.
Ja.
So, wir können da nicht mehr oben richtig angreifen. Das heißt, bestenfalls eben genau das, was am Ende der letzten Saison passiert ist, bestenfalls du wirst noch Vierter, was ja immerhin zur Champions League befähigt.
Ja.
Aber dann wirst du eben noch abgefangen von Gladbach. Also jetzt haben sie natürlich ihre kleine Revanche gehabt in dem Spiel am letzten Wochenende, aber du wirst eben noch abgefangen. Und das ist dann so das Ziel. Und wenn sozusagen mit all der Fantasie, die dieser Kader ja auch hat, und mit diesem Trainer, der anscheinend, also Peter Bosch funktioniert da sehr, sehr gut, wenn du dann sagst, naja, also 4 ist das höchste der Gefühle, ist es natürlich auch realistisch, wenn man sich die Mitbewerber ansieht, aber es ist einfach auch so, okay, schade, dann ist die Saison ja schon halb vorbei. Also so fühlt sich das für mich immer an. Weil man sagt, okay, warum nicht sagen, ey, wir spielen jetzt auf dem 2. Platz und wenn es schlechter wird, ist es so, aber wir haben es zumindest versucht. Wir haben ja geile Zocker da, ja.
Also die Mannschaft, das liest sich auf jeden Fall nicht nur toll, sondern das sieht natürlich auch großartig aus. Also ohne Frage, dieses Spiel war sensationell und nicht nur das jetzt gegen Mönchengladbach, sondern auch die Spiele davor.
Ja, ein paar habe ich gesehen. Klar, das macht ja auch Spaß.
Aber jetzt fällt mir was gerade ein, wegen Offensive von Bayer Leverkusen. Ich hatte noch ein Thema, über das ich mit euch sprechen wollte. Nämlich, nach all dieser Nationalmannschaftsgeschichte und weil er auch noch ins Spiel kam und sehr wirkte wie ein Fremdkörper und weil er in dem Spiel davor gegen Tschechien schon mehr Schatten hatte als Licht. Wohin, und das meine ich nicht mehr in der Nationalmannschaft, ich finde, da ist es ohnehin sehr, sehr schwierig, wohin mit dem absoluten Geniefußballer Julian Brandt? Der ja. alles hat
ja.
und es nicht im entscheidenden Moment nicht auf den Platz bringt. Der im Moment in Dortmund nur ganz nah dran ist an der Startelf, aber ja. eigentlich, wenn Reus fit ist, wenn die alle vorne fit ist, eigentlich auch nur der 12. oder 13. oder 14. Mann ist. Ja. Und in der Nationalmannschaft ja auch. Der kommt dann eben, wenn Werner müde ist. Der kommt, wenn Sancho oder Reus müde sind. Einer mit diesem Potenzial.
Ja.
Warum funktioniert der nicht auf diese Weise, dass er unumstrittener Stammspieler ist, zumindest bei Borussia Dortmund? Das verstehe ich nicht. Und wäre es eine Option, da habe ich drüber nachgedacht, dass der vielleicht, weißt du, es gibt ja diese Transfers, Dortmund kennt das ja, wir holen die wieder zurück, wenn sie im Ausland nicht funktioniert
haben. Sollen die jetzt schon wieder nach Leverkusen?
Nee, warum ja nicht, also warum da nicht einfach die Option zu sagen, vielleicht ist er in einem Umfeld wie Leverkusen jetzt auch nach dem Abgang von Kai Havertz der viel bessere Spieler und ob man da nicht nochmal nach der Saison das neu bewerten müsste und guckt, ey, ist Julian Brandt doch eher einer für Leverkusen als für Borussia Dortmund?
Tja.
Das ist schwer zu sagen, weil man ja auch nicht so genau weiß, woran es liegt. Also die.
Nicht selten liegt es ja an den letzten 5% mangelndem Fleiß. So. Also Spieler, um jetzt mal ins ganz hohe Regal zu greifen, Spieler wie Ronaldo oder Robben oder Ibrahimovic sind ja deshalb auch so gut, weil sie halt einfach auch viel fleißiger sind als der Rest der Mannschaft und mehr trainieren und mehr tun. Die Veranlagung ist ja zweifelsohne da, offensichtlich mangelt es, und ihr wisst, wie sehr ich Julian Brandt liebe, aber offensichtlich mangelt es an dem letzten Punch zu sagen, so, ich bleibe aber jetzt nochmal ein bisschen länger hier und hänge mich nochmal einen Hauch mehr rein. Und der ein oder andere Spieler kommt mit etwas weniger Engagement klar und performt trotzdem auf ganz hohem Level und manch einer muss vielleicht ein bisschen mehr geben und eventuell ist es genau das, was fehlt. Anders ist es ja nicht zu erklären, weil die Veranlagung ist ja super.
Aber wirklich nur eventuell, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nicht ein Training von Borussia Dortmund gesehen. Ja, also in Wirklichkeit kann man das natürlich 0,0 einschätzen,
ob es so ist. Aber das wäre jetzt auch das allererste Mal, dass ich jetzt irgendwas hier erzähle, was auf irgendwelchen Evidenzen.
Faul
ist auch. Faul
ist auch. Wir kennen uns ja aus. Wir sind ja Kiebitze.
Richtig.
Also einfach eine extrem faule Sau. Der hat auch keinen Bock auf Profifußball.
Genau.
Aber jetzt mal Klammer auf, Klammer zu. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe, mir ist gestern oder vorgestern so ein Videoclip und ich weiß nicht von wann der ist, aber der ist mir in die Hände gefallen. Christian Streich sitzt auf der Bühne mit Matthias Brandt und es geht um Talent und da hat er, ihr kennt ja die, was?
Nein, war ein Scherz.
Also mit dem echten Sohn Willy Brandt, ja? So. Und es geht plötzlich um die Frage nach Talent und ihr kennt ja, wenn Christian Streich seine Brandreden hält. Ja. Mhm. Nee, aber dann ging es was ist Talent? Und dann hat er erzählt, wie ihm Toni Kroos mal erzählt hat, wie der Ronaldo rausgeht und nochmal Freistöße übt, wie der Beckham Freistöße übt. Da kam wieder genau diese Geschichte, was Micky gerade sagt. Am Ende, natürlich haben die alle unfassbar Talent, die da in der kompletten Welt spielen sind. Aber am Ende sind es eben auch die, die sich diese 5 oder 10% gequält haben, weil sie sich eben nicht nur auf den Zauberfuß und nicht nur auf den Instinkt verlassen haben, sondern eben auch gesagt haben, wenn ich 50.000 Freistöße schieße, kann ich, das hat Streich auch gesagt, am Ende auch in der 90. Minute im Old Trafford oder wie England gegen Griechenland damals mit Beckham hingehen und ich hau das Ding halt auch vor 90.000 Zuschauern, wenn es um alles geht, um die Qualifikation zur WM, um den Champions League, ich hau das Ding einfach rein. Und ich will das Julian Brandt gar nicht unterstellen, aber irgendwo fehlt ja diese letzten 5% und das, ich bedauere das sehr, weil ich extremer Julian Brandt-Fan bin, weil wenn ihr euch mal vergegenwärtigt, die Best-of-Szenen von Borussia Dortmund, seit er da ist, kommen auch, also das ist entweder Guerrero, für mich wirklich der herausragendste Fußballer bei Borussia Dortmund, dem müsste man mal eine Sondersendung widmen, das machen wir dann, wenn wir auch über das Hüvel des Interview im Spiegel reden, aber Julian Brandt, allein diese, wenn er den Ball nur mit einer Hacke, also wenn er mit einem Hackentrick oder einem Durchlassen dem ganzen Spielgeschehen eine neue Wendung gibt, das können ganz wenige nur auf dem Niveau, nur er ruft es nicht ab.
Genau.
Und wenn du dann eben so ein Spiel gegen Tschechien hast, müsste Julian Brandt eigentlich unter den Torschützen sein oder zumindest das Tor vorbereiten oder zumindest bester Spieler auf dem Platz sein, weil er ist es von der Anlage nun mal auch.
Ja, absolut. Total. Aber wir warten drauf. Ja, es ist, wir warten halt drauf. So.
Wie schwer das ist, hier auch mal so Themen in die Sendung zu geben. Wie schwer das ist, ich meine Agenda hier durchbekomme.
Ja.
So. Hättet ihr doch mal ein Thema vorbereitet über das?
Ich habe ein Thema vorbereitet. Ja. Ich wollte
noch Agenda. Ich habe auch meine Probleme, meine Agenda durchzukriegen.
Ich wollte zwei Sachen an dieser Stelle sagen. Zum einen sieht es ja um den deutschen Fußball gar nicht so schlecht aus, zumindest um die Attraktivität der Bundesliga, weil wir gerade darüber geredet haben, dass ja unterhalb von Bayern sich mittlerweile Dortmund, Leipzig und Leverkusen in absolutem Top-Niveau befinden.
Ja, aber nie über Gladbach wird gesprochen.
So in absolutem Top-Niveau. Also alle drei Mannschaften haben sensationell guten Kader.
Genau.
Und sind natürlich, weil du Rudi Völler eben angesprochen hast, der halt immer irgendwie die Euphoriebremse ist und wir sind nicht mehr von vor 20 Jahren. Das stimmt natürlich finanziell, ohne Frage. Aber ich finde, vom Niveau her des Kaders von Bayer Leverkusen, respektive Leipzig und Dortmund, stimmt das ja in der Form nicht mehr. Weil das Einzige, was sie ja nur in dieser Saison hinbekommen müssen, ist ja Konstanz.
Genau.
Also Dortmund muss einfach vermeiden, gegen Augsburg zu verlieren.
Das ist richtig.
Und Leverkusen muss halt möglicherweise dann endlich auch mal Punkte gegen Dortmund holen und in den Topspielen gewinnen, was sie in den letzten Jahren nicht getan haben. Und dann hast du ja schon, ohne dass du irgendwas dafür tun musst, eigentlich eine spannende Bundesliga-Saison vor dir.
Ja, du musst halt das, was du tun musst, ist halt gewinnen.
Genau.
Hilft,
um Meister zu werden. Und vor allen Dingen in der Konstanz gewinnen.
Ja, genau.
Und da würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, Lukas, aber da sind alle drei Kadasse. Doch eigentlich auch in der Tiefe so besetzt, dass man das hinkriegen
kann. Aber da wissen halt
also wieder, woran man das gut sieht, insbesondere bei Leipzig.
Dortmund jetzt nur einen Trainer hat.
Wir sprechen, im Moment wird viel gesprochen über Upamecano. Geht er zu Bayern? Vielleicht ist er, also das ist ja übrigens auch ein Thema, dass wir da am Ende jetzt noch mal 2 Minuten drüber reden, weil das finde ich schon, nach dem ganzen Wirrwarr um die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer, die ausgetragen wurde in der Öffentlichkeit, jetzt die Posse um Alaba, folgt ja sozusagen die Nicht-Vertragsverlängerung von Boateng. Und immer heißt es vom Spieler aus, das habe ich erst aus den Medien erfahren, in der Öffentlichkeit, so wie ihr. Also da haben die Bayern ja im Moment mal wieder ein Kommunikationsproblem. Aber kurz davor wollte ich noch sagen, das Thema Leipzig ist, die reden über Upamecano, du redest aus deiner Sicht aus alter Verbundenheit über Halstenberg, man redet über Klostermann und so, man hat, und man redet über die Offensive und des Forsberg-Zurücks, aber dann so ein Spieler wie Angelino, den sie von Manchester City ausgeliehen haben, der in jedem Spiel im Moment trifft und letztes Wochenende diesen unfassbaren Freistoß geschossen hat, der auch erst, glaube ich, 23 ist. Dann haben sie doch auch den jungen Spanier da vorne. Also das ist ja extrem gut besetzt. Jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt denn der junge Mann, den sie aus Zagreb geholt haben? Mit O. Na gut. Das schneiden wir alles raus.
Ja, natürlich.
Das schneiden wir alles raus. Naja, ist ja auch egal.
Soll ich mal googeln?
Danny Olmo.
So.
Also, und wenn du solche Spieler hast, natürlich ist das unfassbar. Wie bin ich hier gelandet?
Ja.
So, TikTok. Nein, aber es ist natürlich, dass im Kader von Leipzig, das habe ich auch schon mal gesagt, so Spieler wie Angelino oder Dani Olmo stehen und so, das spricht ja auch für die Bundesliga und es spricht für den Anspruch, den die Leipziger auch formulieren können. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe ein Interview mit Angelino gesehen, der gesagt hat, ihn hat der Julian, der Nagelsmann, noch mal auf ein anderes Level gehoben. Also etwas, was man sonst nur über Klopp oder über Guardiola sagt.
Oder
das heißt, hier ist auch noch ein Trainer, der mit diesen Spielern umzugehen weiß. Das heißt, vielleicht, und das hat Rangnick auch im Doppelpass anklingen lassen, sagt er, holen die schon diese Saison einen Titel. Er hat jetzt nicht gesagt, ob sie irgendwie, ich meine, sie waren unter den letzten vier in der Champions League, aber er kann sowas sein, dass sie vielleicht im DFB-Pokal mal weiterkommen oder, aber er sagt
weiterkommen jeden, ist gut, sie waren im Finale zuletzt. Ne?
Also ja, aber das Ding ist, dass die Leipziger schon in dieser Saison einen Titel holen können, sagt Rangnick. Und der, wie du sagst, der hat ja nun einen gewissen Fußball-Sachverstand. Deswegen finde ich das ganz spannend, ob das nicht das klassische Ding ist, wenn zwei sich streiten, nämlich der Bayern und die Dortmunder, sind am Ende die Leipziger da, aber eben auch nur, wenn sie, wie Mike es sagt, Konstanz an den Tag legen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Und das ist die Aufgabe. Und die kannst du auch, da ist auch egal, wie viel Budget die anderen haben, die musst du halt hinbekommen. Und ich finde irgendwie bei allen vier Vereinen, also bei den Bayern sowieso, die sind ja qua Definition sind die ja Dominanz und sag mal,
Was ist
denn jetzt hier los mit meiner Zunge?
Versuch mal zu lächeln, Mike. Versuch mal den einen Arm zu heben.
Ja, also genau, qua Definition sind sie konstant und dominant, aber wenn die anderen das jetzt hinkriegen, dann könnte es eng werden.
Aber da haben die Bayern ja, die haben die Bayern auch einen Vorteil, weil von München ist Konstanz auch nicht so weit weg.
Oh Gott. Konstanz.
Ey, pass auf, ich will das jetzt noch, weil wir so ein bisschen schwer reingekommen sind, aber für mich war wirklich diese Julian Brandt-Geschichte einfach, und dann war das, und das ist für mich auch vor dem Spitzenspiel Hertha gegen Dortmund ganz wichtig, wenn wir jetzt diese Kommunikationsfehler der Bayern haben, die ja auch andere Leute bewerten als naja, aber sie machen es schon richtig, ja. Also so, den Boateng braucht man nicht zwingen, wenn man den Hernandez hat und so. Ich finde ja trotzdem die Art und Weise schwierig, wenn das alles so stimmen wollte. Das ist ja auch ein Kampf der Berater und so. Aber du hast den Neuer, dann hast du erst vor einer Woche oder vor zwei Wochen diese Alaba-Posse gehabt.
Ja.
Und jetzt hast du plötzlich Boateng. So hausgemachte Probleme beim FC Bayern. So, warum wird das alles öffentlich verhandelt? Dann sagt doch, ihr verlängert nicht, aber warum muss das groß in den Zeitungen stehen? Und warum gerade in einer Phase, wo er letzte Woche hieß noch, ist im Moment der beste Innenverteidiger beim FC Bayern, bringt eben die von Mike geforderte Konstanz auf den Platz, hat sich total wieder rangekämpft. Ich meine, der war weg, erinnern wir uns an Hoeneß nach dem DFB-Pokalfinale. Der war weg, der war
Freund.
Jeden Winter entweder in Turin oder Paris. Und dann ist der nochmal so ein Leistungsträger geworden an der Seite von Alaba, auch in diesem Champions-League-Turnier in Lissabon. Und einer der Triple-Titelträger. Und dann sagst du, nee, komm, wir verlängern den Vertrag nicht. Also A, finde ich das schwierig. B, sehe ich aber als Berliner eine Riesenchance. Und die BZ hat das kommentiert. Die hat gesagt, Michael Preetz muss jetzt einen Anruf tätigen, nämlich in München. Und wir müssen zur nächsten Saison Jerome Boateng für seine letzte Station nach Berlin zurückholen, um dem ganzen Verein Hertha BSC nochmal eine Identität hinzuzufügen.
Ja, ist doch eine charmante Idee.
Zusammen mit Prinz.
Ja, das wäre doch wohl geil.
Oder?
Ja,
was er ja schon gesagt hat. Er hat gesagt, wenn sie mich mal anrufen würden, dann würde ich noch meinem Bruder Bescheid sagen, hat Kevin Prinz ja gesagt. Und dann rocken wir die Hertha.
Aber George Boateng, ne?
Aber bei Hertha haben sie einfach nur Angst, dass die dann auch noch Aşkan Dijaga und Patrick Ebert Bescheid sagen, dass die dann auch noch auf der Matte stehen. Und dann wird's schwierig. Nein, aber also zum einen, wie habt ihr das wahrgenommen jetzt nach der Alaba-Geschichte? Und zum anderen, Boateng zurück nach Berlin, Fragezeichen?
Ja, also ich habe das natürlich genauso mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, was das Öffentliche angeht. Aber vermutlich haben sie beim FC Bayern einfach gesagt, okay, also das, was hier Boateng gezeigt hat, dass er nochmal so auftrumpft, ist jetzt echt das letzte Aufbäumen. Wir glauben aber nicht daran, dass er dieses Level noch lange halten wird. Also machen wir jetzt hier mal den Cut, was ich sportlich absolut nachvollziehbar finde, dass das so öffentlich geschieht, ist ein bisschen seltsam. Und dass man Boateng in erster Linie der Strahlkraft und der Identität wegen zur Hertha holen möchte, finde ich einen charmanten Gedanken. Ich hoffe, das Sportliche gibt es her, weil auch der charmanteste Gedanke verpufft natürlich in dem Moment, wo ein Hoffnungsträger und jemand mit einer Aura sich über den Platz schleppt und alle sagen, das hätten wir uns besser geschenkt. Gerade beim BVB sind wir, was das Thema Rückholaktionen angeht, ja auch so ein bisschen gebrandmarkt.
Wenn das eh eine Podcast-Folge ist, wo wir die ganze Zeit über Fantasie sprechen, Fantasiekader, ja, dann sag ich jetzt mal, ich meine, Winters hat zwar gesagt, er zahlt jetzt die letzte Tranche irgendwie erst später und es wird nochmal gestückelt und Hertha ist aber trotzdem liquide noch so, aber mein Traum, ist mir gerade bewusst geworden, mein Traum ist nächstes Jahr Hertha BSC, Jerome Boateng und Jordan Torunariga als Innenverteidigung und vorne Julian Brandt. So, das müsste doch möglich sein. Sehr geehrter Michael Preetz.
Das ist mein Traum, das ist meine Freiheit.
Ja, aber wir müssen uns auf Wiedervorlage nochmal die Thomas-Müller-Geschichte irgendwann, da müssen wir nochmal drüber reden, dass Spielerkollegen quasi der gegnerischen Mannschaft jetzt anfangen, sich zu beschweren, weil es nervig ist, gegen Thomas Müller zu spielen. Wieso? Weil er die ganze Zeit redet und die ganze Zeit den Gegner quasi tot quatscht.
Aber Quatsch im Sinne von lustige Gags oder was soll das?
Oder mal, was der hat
so im Sinne von
so 90 Minuten. Kennst du? Meine Frau, die hat Pferde. Genau.
Was erzählt er denn da 90 Minuten?
Naja, so nervige Sachen wie so, jetzt haben wir sie.
Ach so.
Und halt demoralisierende Geschichten den Gegner demoralisieren. Also nicht nur erniedrigen durch geiles Fußballspiel, sondern auch noch plattreden.
Ich dachte so wie in den 80ern, so die Eddie Murphy Filme dann synchronisiert werden. Hey Mann, wenn du dich hier weiter so über das Feld schleppst, dann müssen wir noch eine Abstellung machen. Okay. So, die ganze Zeit so 90 Minuten lang. Also.
Das ist eine schöne Vorstellung, ja. Thomas Müller Spiele mit Eddie Murphy zu unterlegen. Ja.
So wie in der Stadthalle, wenn Basler ballert ist jetzt halt in jedem Stadion es Müllert.
Oh Gott. So,
und es ist einfach er hat einfach gesagt, pass auf, ich nehme das als Tour. Ich toure durch Deutschland. Ja. Vor leeren Tribünen, das kann ich. Aber ich habe ja auf jeden Fall 21 Leute auf dem Platz, die müssen sich die Kacke anhören, ob sie wollen oder nicht. Und dann erzählt er den einfach ein. Das so ist ein richtiges großartig. Geschriebenes Programm.
Stadiontour, Thomas Müller Stadiontour. Großartig. Dann fangen demnächst auch dann die ersten schon an, dann immer so T-Shirts zu tragen mit seinen besten Sprüchen drauf.
Ja.
Und so.
Ja. Deutsch, ja, Müller, Müller, Deutsch.
Ja, genau. Haben.
Ja, ja. Ja, was ich, Bremer sind Schweine. Köln aber auch. Köln aber auch. So, ja. Freiburg aber auch. Bremer sind Schweine, Freiburg aber auch.
Wo Mike aber darauf zuführen wollte, ist aber dieses Interview von Herthas Keeper Alexander Schwolo, der gesagt hat, der Müller nervt kolossal, der macht mich wahnsinnig, aber er hat das bewundernd formuliert, weil er gesagt hat, er hätte gern so jemanden im Team. Da sind wir wieder bei der Problematik von Hertha und der Hierarchie. Wir haben nämlich noch keine. Er hätte gern so jemanden im Team als Lok auf zwei Beinen, als Zugpferd da vorne, der einfach die mitnimmt. Und das Problem ist, bei Müller und den Bayern, der erzählt ja dem Gegner quasi das, was gleich passiert. Also der sagt, pass auf, da genau vorne nach links, rechts, der kommandiert ja das Team und du kannst trotzdem nichts machen. Ja. Und das ist natürlich demoralisierend, aber Schwolo hat einfach gesagt, wir bräuchten ein oder zwei solche Leute, die auf dem Platz auch mal laut sind. Wir sind zu leise. Ja. Also es war ein Riesenkompliment an Müller.
Natürlich der Drecksäcke, der Mannschaft braucht Drecksäcke. Der Drecksäcke, wie der Effe. Der Andi Bremer und ich auch. Und das ist es ja. Die Drecksäcke brauchen wir. So sind wir Weltmeister geworden 1994. Mit dem Thomas Berthold. Dem Querdenker. So sieht's aus. Ja, der ist ja Querdenker. Ja, das ist er. So.
Ich wollte noch mal über Bibiana Steinhaus reden.
Ja,
und darüber.
Du hast nur eine Pfanne, ey. Wir sind schon über eine Stunde dran. Jetzt geht
aber
das
vielleicht können
los.
Wir uns das wirklich mal zur Wiedervorlage
ja,
mit reinbringen.
Ja, du kommst ja gleich wahrscheinlich. Ja, was denn?
Weil ich nämlich finde, sie hat ja nicht nur einen großartigen Auftritt im Doppelpass gehabt, sondern ja auch ein Plädoyer dafür gehalten. Ich glaube, im aktuellen Sportstudio hat sie das auch getan. Ein Plädoyer dafür gehalten, dass es mehr Frauen in Führungspositionen in Fußballvereinen und im Fußball im Allgemeinen gibt.
Katja Kraus hat sich da ja auch für eingesetzt, unter anderem.
Ja. und das ist nämlich ein Thema, also wenn man beispielsweise über Kommunikation und Empathie im Umgang mit David Alaba, mit Boateng und so weiter und so fort redet. Es gibt wahnsinnig viele Beispiele, wo die Männerdomäne Fußball einfach schon deshalb ein bisschen hohler ist als andere Domänen, weil einfach keine Frauen in Führungspositionen sind.
Da können wir uns wirklich mal in Ruhe drüber unterhalten, denn anders als auf dem Feld, wo die einfach qua Biologie Athletik der Frauen anders ist und deshalb der Fußball, ich sag's jetzt mal vorsichtig, eine andere Art der Attraktion darstellt, ist die Frau in den Führungspositionen des Fußballs. Hat sogar die Möglichkeit, viel besser zu sein als das, was die Männer dort leisten, weil sie halt in der Regel empathischer sind, weil sie einen anderen Zugang zur Psyche der einzelnen Verantwortlichen haben, weil sie auch häufig besser führen können. Deswegen glaube ich, dass speziell in diesem Bereich es dem Fußball wahnsinnig gut täte, wenn viel mehr Frauen in verantwortlichen Positionen wären. Bis hin zur Trainerposition. Warum auch nicht?
Absolut.
Also was spricht dagegen? Der Absolut. Trainer muss ja nicht auf dem Feld stehen und zum Kopfball hochgehen.
Aber wir können ja zum Anlass nehmen, der FC St. Pauli hat im Dezember eine Mitgliederversammlung.
Nee, warte mal.
Der FC St. Pauli hat im Dezember Mitgliederversammlung und es liegt ein Antrag vor, eine Frauenquote in Führungsgremien beim FC St. Pauli einzuführen. Vielleicht ist das ja mal ein Grund, das zu vertiefen.
Ja, warum nicht?
Ich wollte nur sagen, und wenn zur Empathie auch noch der Killerinstinkt dazu kommt, wie bei Marina Granovskaya. Ja, ihr seid ja Insider.
Ja.
Ihr werdet den Namen schon mal gehört haben.
Ja,
nein, das ist die Dame, die für Abramovic bei Chelsea alle Transfers finalisiert, die auch Havertz und Werner geholt hat. Mhm. Das ist ein Beispiel. Also mit Empathie, ja, ich glaube auch, dass eine Frau in der Führungsposition beim FC Bayern das ganze Drama mit Boateng, Alaba etc. anders gehandelt hätte. Aber wenn das mit einem Know-how und einem Killerinstinkt gepaart ist, dann kannst du sehen, was bei Chelsea möglich ist. Weil, ich meine, wenn dann getitelt wird, die Bild-Zeitung titelt ja, an dieser einen Frau hängt der Transfer von Kai Havertz, dann siehst du auch, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann und ja auch schon sehr gut funktioniert.
Ja.
Mehr Chelsea wagen.
Oh Gott.
So, aber das machen wir alles nochmal in Ruhe.
Der Club heißt ja auch nicht umsonst Chelsea und nicht Chelsea. Verstehst du? Mehr Chelsea.
Miki, welche Kickernote würdest du deinen? Wir haben jetzt, pass auf, wir haben jetzt 71 Minuten gespielt. Ja. Welche Kickernote? Jetzt mal ganz ehrlich, so einer gewissen Selbstironie, aber auch, du hast ja ein gutes Gefühl zu dir. Was würdest du dir heute für eine Note geben?
Ich bin der Julian Brandt vom MML. Also mit allen Features aufs Feld gelaufen, aber dann doch wenig eigentlich zustande gebracht. Also ich würde mir so eine 3- geben.
Also guck mal, Kickernoten haben kein Minus, das heißt dann 3,5. Aber das wäre so auch mein, wäre auch so meins gewesen. Weil guck mal, wenn Philipp Max für seine Leistung gegen die Ukraine nur eine 3 bekommt, dann gebe ich dir heute eine 3,5 und freue mich dann aber auf den nächsten Hackentrick von dir.
Ja.
Weil du machst ja die besten Tricks, wenn du Hacke bist.
Ja, das ist richtig.
Und, war schön heute. Ja. Mike, was
beschwert euch bitte bei OMR und den Podstars. Ja. Wir hätten noch lange weiter plaudern können.
Ja, das ist richtig.
Selbst Miki hätte heute Zeit gehabt, um einfach auch mal eine 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten Folge zu machen.
Aber die müssen jetzt wahrscheinlich wieder so eine Folge Fide Gastro aufnehmen. Also quasi das Fantasy Island des Podcasts mit Mr. Rourke, Tim Melzer und Tattoo. Und das ist doch schön.
Ja.
So, also,
das ist auch Wertschätzung, ne? Wir fliegen hier raus.
Ja, so ist das.
Ja.
Ne? Also,
bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.